Liebe Geschwister, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der Tag vor Heiligabend und trotzdem freuen wir uns, dass wir eine Bibelstunde initiieren können. Eigentlich ein trauriger Anlass, weil wir diese Bibelstunde nicht live halten können. Wir hatten in den letzten Wochen dieses Privileg, dieses Vorrecht. Jetzt haben wir durch den Lockdown aber die Chance, mit euch hier durch diesen Kanal ins Gespräch zu kommen. Und ich wünsche euch, dass ihr dadurch auch erbaut werdet und dass ihr ganz viele interessante Punkte mitnehmen könnt. Ich bin ja nicht alleine, sondern natürlich sind wir zu zweit. Hallo Matthias.
Hallo Heiko. Ja, das hat sich bewährt, wir zu zweit. Wir machen das gerne. Es ist einfach dann noch ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr Austausch und es ist immer spannend, wie sich das Gespräch, das Bibelgespräch entwickelt. Ja, du hast schon gesagt, wir hatten letztens mehr diese Präsenzveranstaltungen. Das hatte den Charme, dass jeder sich beteiligen konnte und das war auch sehr, sehr schön. Haben wir mal wieder genossen. Ja, aber jetzt mit dem harten Lockdown ist es uns eben nicht mehr möglich. Aber jetzt haben wir den Vorteil, dass wir mit der Online-Bibelstunde einen größeren Empfängerkreis haben, die praktisch unsere Bibelstunden mitverfolgen können. Und so ja, konzentrieren wir uns auf das Positive. Und Heiko, möchtest du zu Beginn unserer Bibelstunde mit uns gemeinsam beten?
Gerne. Himmlischer Vater, danke, dass wir jetzt diese Chance haben, mit dir ins Gespräch zu kommen. Nicht nur über dich zu reden, sondern mit dir und uns auch von dir lehren zu lassen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns in alle Wahrheit führt durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich darum, dass du uns mit diesem Heiligen Geist ausstattest bei all unseren Überlegungen, die wir tun, Herr. Das soll nicht auf unseren Gedanken basieren, sondern auf dem, was dein Wille ist und was dir wichtig ist. Danke, Herr, dass du uns ja in diese Breite führst mit so vielen tollen Dingen, die wir entdecken dürfen. Danke, dass wir nicht alleine durch unser Leben gehen. Wir haben dich an unserer Seite und wir haben eine Gemeinschaft, die du gestiftet hast. Und auch wenn wir jetzt durch ja, interessante Medien miteinander verbunden sind, wissen wir es zu schätzen und wissen, Herr, dass du in unserer Mitte bist. So sei du auch bei jedem Zuhörer, dass er genau das mitnimmt, was er mitnehmen soll. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wir haben uns überlegt, dass wir gar nicht an den alten Themen weitermachen wollen, sondern die pausieren, bis wir dann wieder in der Zusammenstellung weitermachen können, wie wir es gewohnt sind. Aber jetzt wollen wir mit einem neuen Thema beginnen.
Ja, das hat den Hintergrund, ne? Wir waren mittendrin in den Themen, wurden da so ein bisschen rausgerissen. Das Problem ist, du warst jetzt gerade beim Thema Kleingruppen mehr und ich war im Philipperbrief. Und wenn wir jetzt online anfangen, dann haben wir natürlich ganz andere Hörer auch noch dabei. Da können wir nicht einfach mittendrin im Thema beginnen. Und deshalb ein neuer Brief. Titus hat auch eine handliche Größe. Und da sind wir schon mal gespannt. Das ist sehr praktisch, der Titusbrief, was den besonderen Reiz dieses Briefes auch ausmacht.
Richtig, mal schauen, ob wir richtig in Kontroversen hineingeraten oder eher auf einer Linie sind. Ich denke, wir lassen uns überraschen. Der Titusbrief, und wenn ihr eine Bibel bei euch habt, dann könnt ihr die mal aufschlagen oder eure Online-Bibel benutzen. Wir befinden uns jetzt im Titusbrief Kapitel 1. Bevor wir den Text lesen oder die nächsten Zeilen lesen, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit hineinnehmen. Titus, so heißt dieser Brief, das ist ja auch ein Eigenname.
Ja, das ist der Name des Empfängers dieses Briefes. Es war einer der treuen Mitarbeiter, großen Apostel Paulus. Dieser Titus, der ist mit Paulus auf der zweiten und dritten Missionsreise unterwegs gewesen. Und ja, also Paulus schreibt diesen Brief an Titus, ich meine zwischen seiner ersten und zweiten Haftzeit, als er wieder auf freiem Fuß war. Und ja, dieser Titus war ein sehr treuer Mitarbeiter, jemanden, auf den Paulus wirklich gesetzt hat, trotz seines jungen Alters. Und ich meine, weil er auf zwei Missionsreisen mit ihm unterwegs war, kannte er, sag ich mal, die paulinische Theologie oder wie der Heilige Geist dem Apostel Paulus ja die göttliche Wahrheit offenbart hat, war er gut darin unterrichtet. Ja, und deshalb konnte Paulus ohne Sorge ihn auch in ausgesetzte Orte zurücklassen, um praktisch ja, für das Evangelium, für die richtige Lehre, ne? Orthodoxie, richtige Lehre, konnte er ihn da sehr gut gebrauchen. Und deshalb hat er ihn auf Kreta zurückgelassen. Das ist ja einer der größten Mittelmeerinseln, südlich der Peloponnes. Und das ist ja, eine recht große, stattliche Insel, also etwa 250 Kilometer Länge, gut 50 Kilometer Breite. Und ja, da hatte sich der Glaube schon hinausgebreitet. Der Apostel Paulus war da zweimal zu Besuch gewesen, einmal sehr kurz, nur so auf Zwischenstopp und einmal ein bisschen länger und hat da gelehrt, aber er konnte seinen Dienst da nicht vollenden. Und so hat er seinen treuen Mitarbeiter Titus da gelassen, die Gemeinden da im Evangelium und in der richtigen Lehre zu unterrichten.
Ich glaube, das können wir auch schon mal festhalten. Das ist ja auch etwas, was heute noch genauso gilt wie früher. Paulus hat Gemeinden gegründet und hat sie dann nicht anschließend sich selbst überlassen, sondern es geht auch immer um die Nachsorge. Es geht darum, dass die Menschen nicht alleine gelassen werden, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben, sondern dann kommen ja genug Anforderungen, dann kommen genug Herausforderungen im Leben und es gilt dann immer mehr auch im Glauben, seine Wurzeln zu schlagen. Und dazu brauchst du eine gesunde Lehre. Heute ist es ja genauso. Heute würde ich auch sagen, es geht nicht nur darum, Gemeinden zu gründen. Es darf auch nicht alleine darum gehen, die Zahlen zu erhöhen, ganz viele Bekehrungen vorzuweisen, sondern die Frage schließt sich sofort an, wie werden diese Menschen aufgefangen? Und da geht es dann darum, dass sie genau das bekommen, was sie jetzt zum Wachsen brauchen.
Ja, das stimmt. Also Paulus war nicht nur ein Apostel, so ein Abgesandter Gottes, der immer weiterzog durch ganz Europa, na ganz Europa nicht, ich sag mal durch den vorderen Orient gezogen ist und dann bis nach Europa rein und nicht nur eine dieser Reisen, sondern mindestens drei gemacht hat, sondern er hatte auch ein Hirtenherz. Also ihm war das nicht, wie du schon sagtest, nicht nur wichtig, überall irgendwie Gemeinden zu gründen, sondern wie geht's weiter? Ja, sie sollten starke Wurzeln entwickeln im Evangelium, im Glauben, sollen stark mit Christus verwurzelt sein. Und ja, da wusste er, wie du sagst, wie wichtig Nachsorge ist. Und was ich sehr beachtlich finde, er meinte nicht, er könnte alles selber aus eigener Kraft, es käme nur auf ihn, den Superapostel in Anführungsstrichen, an, sondern er wusste, Aufgaben zu delegieren. Er wusste, Mitarbeiter heranzuziehen, schon in jungen Jahren, wie Titus, wie Timotheus, und sie auch mit besonderen Aufgaben zu betreuen. Er hatte wirklich auch dann Vertrauen in diese Leute, die ihn ein Stück weit begleitet haben. Und ja, man sieht, die Leute entwickeln sich auch wunderbar. Das ist auch für uns ein Vorbild, das finde ich klasse.
Ja, und es ist auch für uns eine Einladung, gamorientiert zu sein und selber auch Ausschau zu halten, gerade wenn wir irgendwo engagiert sind, eine Gruppe leiten, dass wir dann immer gucken, welche Gaben liegen denn auch vor, was können denn auch andere Geschwister, auch wenn sie jung sind, noch im Glauben an Gaben vorweisen, mitbringen, was hat Gott ihnen mitgegeben und wie können wir sie daran bestärken und fördern. Und das macht Paulus, glaube ich, ganz wunderbar vor.
Ja, und das Ding ist auch, die mussten wirklich auch ganz stark in der Lehre sein, im Evangelium, ne? Weil ja, Paulus zog umher, dann gab es viele neidische Juden, die haben ihm den Erfolg mit dem Evangelium nicht gegönnt, ne? Dass sich das Evangelium so rasend ausbreitete. Dann waren auch, ja, so, ich weiß nicht, ob man schon sagen würde, Christen, da man nennt die Judaisten, die praktisch irgendwie an Jesus glaubten, aber die, ja, Juden als auch die Heiden versucht haben, am mosaischen Gesetz festzumachen, festzubinden praktisch. Die wurden also sehr gesetzlich und wollten so die Gnade und die Freiheit auf eine Weise wegwischen, ja, mit dem Gesetz und mit Werksgerechtigkeit. Und mit denen war Paulus und dann auch Titus sehr stark konfrontiert. Und deshalb braucht es auch schon von Titus in jungen Jahren einfach eine starke Glaubensfestigkeit. Er musste wissen, an was er glaubt, musste das auch zu verteidigen wissen, ne? Die Lehre von der Verteidigung des Glaubens, Apologetik, war auch für ihn schon in jungen Jahren wichtig. Und auch da wird der Titusbrief noch Bezug drauf nehmen.
Das ist übrigens eine interessante Parallele auch zu den Timotheusbriefen. Auch ein junger Mann, den Paulus ausgebildet und losgesandt hat, diesen schweren Auftrag zu verwirklichen. Jetzt würde ich einfach vorschlagen, magst du mal die ersten Verse lesen? Bei mir ist ein Einschnitt ab Vers 5. Vielleicht lesen wir einfach mal die ersten vier Verse, den Eingang des Briefes.
Sehr gerne. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut ist. Titus, meinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glaube, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Retter. ein ewig langer Satz.
Was hast du für eine Übersetzung?
Das ist die Elberfelder Übersetzung.
Ah, ja, ja. Ein bisschen holperig, aber dafür ziemlich nah am Urtext.
So ist es, ja.
Ja, ist schon ein interessanter Eingang. Ist gar nicht so, wie man es gewohnt ist. Bei Timotheus gibt es da vielleicht noch ein paar Parallelen, aber ansonsten eröffnet ja Paulus seine Briefe ganz anders.
Ja, oft mit Dank. Ja, und hier gibt es gar keinen Dank jetzt vorab. Er fängt eigentlich direkt an, auch mit den Anweisungen. Er ist da sehr beflissen. Es ist also nicht so ein typischer Briefeingang.
Mhm. Aber trotzdem können wir erstmal einiges darüber erfahren, ja, wie Paulus sich selber sieht. Auch jetzt im Zusammenhang mit dem Auftrag, den er Titus mitgibt. Er nennt sich ja Paulus ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi. Schon mal ein interessanter Eingang. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass es durchaus eine ziemlich große Gruppe gab, die ist ihm ja auch tatsächlich hinterhergereist und hat versucht, Wurzeln zu schlagen in den kleinen Gemeinden, die sich gerade gegründet hatten, um sie wieder näher ans mosaische Gesetz zu binden. Eine Gefahr der Gesetzlichkeit. Und die hätten das auch, glaube ich, ganz gern gehört. Wir sind Knechte Gottes. Aber trotzdem, wie meint er das denn? Was denkst du?
Ja, Knechte, das ist eigentlich das griechische Wort, das da für Sklave steht. Und ja, wir haben eigentlich immer ein ganz schlechtes Bild vom Sklaven. Wir denken dann eher so an die Israeliten in Ägyptenland, die Sklaven- und Frondienste geleistet haben und ausgepeitscht wurden. Ich würde sagen, hier könnten wir zwei, drei Punkte herausnehmen. Das erste ist, Sklaven und Knechte sind erkauft. Wir als Christen sind auch erkauft. Blut Jesu Christi. Wir gehören unserem Herrn und Heiland völlig und ganz. Und ich denke, das hat Paulus auch erkannt. Das ist er sich bewusst. Und Knecht oder Sklave ist nicht immer so ein schlechtes Bild, wie wir das haben davon. Also in einem vornehmen Haus, vornehmen Hausherrn, war oft auch selbst der Knecht ein sehr angesehener. Also wenn er im großen Haushalt vorstand und die Güter verwaltet hat, war er oft auch doch mit Ansehen gesegnet, auch in der Gesellschaft. Und ja, Knecht Gottes kann man auch auf eine Weise als auch Ehrentitel verstehen, ohne dass es jetzt hier groß um Hierarchie geht, aber dass man sich bewusst ist, hey, das ist ein Vorrecht, Gott dienen zu dürfen, seinem ganzen Sein.
Ja, und ich finde, dass er sich damit auch ganz deutlich unterordnet, dass er sagt, er hört auf die Anweisung seines Herrn und der ist niemand Geringeres als Gott selbst. Und das macht ihn natürlich auch frei von all den Anforderungen, die an ihn gestellt sind, auch ungerechtfertigterweise, dass er zum Beispiel auf eigene Faust handeln würde oder dem Evangelium entgegengesetzt. Ja, er sagt allerdings auch, ein Apostel Jesu Christi. Jetzt wissen wir, es gab bestimmte Apostel und er selber hat sich an einer anderen Stelle als eine unzeitige Geburt bezeichnet. Das, was ihn von den anderen Aposteln unterscheidet, ist ja die Tatsache, dass er Jesus nicht begegnet ist zu Lebzeiten. Das erste Mal, dass von Paulus berichtet wird, ist bereits in der Christenverfolgungszeit. Da ist er leider auf der falschen Seite zuerst, bevor er sich dann radikal bekehrt. Und hier sagt er, was sein Selbstverständnis angeht, dass er auch ein Zeuge ist, nämlich jetzt vielleicht nicht dem Jesus, der auf der Erde gewandelt ist, zu Lebzeiten, sondern dem auferstandenen Herrn, der ihm bei Damaskus oder auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist und der ihn selbst berufen hat zum Apostel. Also er tritt schon sehr, sehr deutlich auf in seiner Vollmacht, die ihm gegeben ist.
Ja, er bezeichnet sich sozusagen als Apostel Jesu Christi, als Abgesandter Jesu Christi. Was ich auch schön finde, was vielleicht ganz selten hier beleuchtet wird, ist, wenn man sich selbst so, wie du sagst, selbstbewusst, eine Weise souverän als Apostel Jesu Christi bezeichnet, dann muss man sich auch ja schon vergeben haben. Man muss sich selbst vergeben haben der Dinge, die man vorher gemacht hat, die man gegen Christus gewirkt hat. Und das war bei Paulus recht viel, ne? Also er hat bei Morden mitgeholfen gegen Christen. Ja, er hat sie wirklich bis aufs Messers Schärfe verfolgt. Und ich bin so froh, man merkt, er hat die Vergangenheit mit Gottes Hilfe aufgearbeitet, hat Heilung erfahren, Umkehr und Buße, ne? Und du sagtest, er war auf der falschen Seite, das ist richtig, das war so der Fall, aber ja, nach der Begegnung vor den Toren Damaskus, dass er da Jesus Christus begegnet ist, in der Erscheinung, da hat er diesen Übertritt gemacht, da ja, hat er gemerkt, hier zieht mich Jesus, hier zieht mich der Allmächtige. Ich muss einen neuen Weg einschlagen.
Ja, er begründet seine Autorität jetzt auch interessanterweise nicht mit dem, was er vorher alles gemacht hat und erlebt hat, eine super Ausbildung, sondern er zieht seine Autorität allein aus dem, wer er gegenüber Gott ist. Und ja, und so geht es in diesem sehr, sehr langen Satz auch weiter. Unter Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist, also wenn man sich allein die Substantive anguckt, die jetzt genannt werden, Wahrheit, Glauben, Hoffnung, ewiges Leben, also das sind schon die Schwergewichte eigentlich der gesamten Theologie, die er vertritt und die er auch den Menschen weiterbringt. Und er nimmt das für sich selber in Anspruch. Also ich finde das wunderbar, wenn man sich selber nicht ausklammert, sondern wenn man sich damit einfügt und sagt, was bedeutet das eigentlich für mich und auch wie ich mich sehe.
Ist immer spannend, dass der Apostel Paulus so, ich sag mal, mit so wenig Worten, so komprimiert, so viel Gewicht praktisch auch seinem Auftrag oder den, der ihn gesandt hat, hinzufügt. Er bringt das alles so in wenigen, vielleicht manchmal sogar nur in einen Satz unter, wo so viel Gewicht drin steckt, so viel Inhalt, da könnte man schon ewig ausführen, um überhaupt, was er da alles meint, was da alles drinsteckt. Ne? Ist schon faszinierend. Das ist schon ein schwer zu bergender Schatz, so viel, wie da drin steckt.
Ja, es mündet ja auch ein am Ende dieses langen Satzes oder im Vers 3 schon, da mündet es ein in das Wort Gottes, in der Predigt. Ich glaube, heutzutage wird die Predigt ja, sehr unterschiedlich aufgenommen. Man stelle sich vor, der Gottesdienst würde nur aus einer Predigt bestehen. Ich glaube, das würde ein sehr schwaches Zugpferd sein für die heutige Gesellschaft. Also da jemanden einzuladen, zu sagen, komm doch am Sonntag mit, da gibt es eine Predigt, das wäre, glaube ich, ein ziemlich schwaches Argument oder es würde zumindest nicht wirklich in der Gesellschaft ziehen. Man braucht da immer ganz viel drumherum und es gibt auch einige Elemente, wo ich sagen würde, da wirkt Gott genauso oder auf eine andere Art auf die Herzen der Menschen ein, auch durch den Lobpreis. Aber er bezieht sich ja auf das, was Gott ihm gegeben hat, an Auftrag. Und er sagt, das mündet alles ein in der Predigt, die er weitergibt. Was denkst du, hast du irgendeine Idee, warum er hier so auf das Wort Gottes zurückgeht, warum seine Betonung ganz stark so in diese Richtung einführt? Es ist ja immerhin noch der Eingang dieses Briefes oder Empfehlungsschreibens oder des Auftrags, den er an Titus gibt.
Ja, er hat ja das Evangelium empfangen, ne? Die gute Nachricht, die wundervollste Nachricht von allen. Die einzige, die es wirklich immer und zu jeder Zeit ist, wert ist, gepredigt und gelehrt zu werden. Und die errettet, die erlöst. Wo man sagen kann, alles andere daneben wird nebensächlich. Alles andere daneben darf und muss zurücktreten. Und ja, es muss verkündigt werden. Ja, wir in unserer Gesellschaft sagen oft oder auch in christlichen Kreisen, ja, nicht so viel reden, predigen und mehr tun und machen. Und ich denke, das darf nicht so eine Einseitigkeit erfahren. Es gehört beides dazu. Das Wort Gottes mit Herz und Hand zu bezeugen, ja, also heißt, es voller Freude zu bekennen. Ja, ich meine, auch im Jubel, in der Freude auch zu verkündigen. Ja, aber auch das Handeln. Und das dem Wort, dem Evangelium gemäßen Handeln, das nicht zu vergessen, dass es nicht nur irgendwie bei netten Worten bleibt. Mhm. Und ich denke, allein das Gewicht der Predigt können wir dadurch sehen, dass, ja, wir reden hier über einen Brief vom Apostel Paulus, der vor knapp 2000 Jahren geschrieben wurde, wo die Predigt ein elementarer Teil des Gottesdienstes, des Verkündigungsdienstes war. Und jetzt eben knapp 2000 Jahre später, schauen wir mal auf unseren Gottesdienstablaufplan, hat die Predigt immer noch einen ganz, ganz zentralen Platz in unserem Gottesdienst. Und ja, ich meine, 2000 Jahre ist viel passiert, viel ist gekommen, viel ist gegangen. Die Predigt war da und ist geblieben.
Ja, also so wie Jesus ja auch sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden bleiben. Ja, das ist das, was ausschlaggebend ist. Und ich glaube auch, wie die Reformatoren, unter anderem Luther, gesagt haben, dass es wortzentriert ist. Mhm. Unsere Gottesdienste müssen sich auch am Wort Gottes entlanghangeln. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist für das Grundverständnis für die Gemeinden, zu denen jetzt Titus gesandt wird, dass Gemeinden nicht auf ihrem eigenen Wort basieren, nicht allein auf menschlichen Ideen oder Planungen, sondern dass sie gegründet sind durch Gottes Anweisung selbst und durch Gottes Willen, den er uns klar macht. Wir stehen ja nicht im Dunkeln. ich glaube, dass es schon eine Gefahr gibt, dass das Gemeinden vergessen können, sowohl Gemeinden vor 2000 Jahren als auch Gemeinden heute, wo es um vieles andere geht, wo man fragt, ja, wie können wir denn sehr gesellschaftsfreundlich sein, dass die Leute sehr niederschwellig erreicht werden können. Ich denke, das ist eine gute Frage, aber sie darf nicht dahin führen, dass wir dann sagen, wir müssen unsere Identität einbüßen oder wir dürfen nur noch das sagen, was den Leuten gefällt und was sie ohnehin gerne hören möchten. Das Evangelium, so sagt es Paulus ja im Römerbrief, das ist ja eine Kraft. Er schämt sich nicht dafür. Er ist froh und dankbar und er weiß, es ist eine Kraft, die wirksam ist. Im Alten Testament wird das Wort Gottes auch bezeichnet als Schwert oder auch als Hammer, also als eine Macht, die wirklich eindringt und den Menschen verändert. Ich habe das mal erlebt in einem Kreis, da haben wir auch über Gottesdienstform gesprochen und ein junger Mann, der durchaus sehr, sehr gute Anregungen hatte, hat sich dann mal ordentlich vergaloppiert und hat an der Stelle gesagt, ja, lasst uns doch mal Gottesdienste machen ohne Predigt. Mhm. Und das konnte ich nicht gut leiden. Ja, weil solange ich Pastor bin in einer Gemeinde, wird sie wortzentriert sein. Es gibt viele Elemente, die noch dazukommen und die das ergänzen. Und ich denke, es muss auch etwas Organisches sein. Ja. Aber das Wort darf nicht verschwiegen werden. Das ist unser Auftrag und wir leben davon.
Stimmt. Ja, also das finde ich auch. Das Wort, ich meine, Jesu Wort ist zum Beispiel in den vier Evangelien ganz stark bezeugt. Und das gilt es weiterzutragen, ja. Das Evangelium, Jesus Christus ist die Quelle unseres Lebens, ja, das ist Wahrheit. Und das Schöne ist dadurch, dass Jesus mit uns, ja, im Wort gesprochen hat, also in Sprache und Grammatik und dergleichen, kann man es auch gut abgrenzen. Dadurch gibt es Worte, die sagen das eine und nicht das andere. Grammatik fügt das eine hinzu, nimmt das andere oder grenzt zum anderen ab. Und das gibt dann keine Beliebigkeit, sondern wir können uns am Wort Jesu orientieren. Wir haben die Bergpredigt, wir haben viele andere Predigten Jesu, wir haben die alten Propheten. Alles das zusammen ist uns ein Segen, weil es das Wort Gottes ist, offenbart durch den Heiligen Geist.
Ja, stimmt, da fällt mir auch ein, Jesus selbst, Johannesevangelium, Logos, ja, das Wort Gottes wurde Fleisch. Ja. Das ist die Bezeichnung und das Bild für Jesus selbst. Er kommt zur Geltung, ja. Ja, und dann heißt es an Titus, meinen rechten Sohn. Du hast vorgelesen, meinen richtigen Sohn, ne?
Kann meinem echten Kind.
Meinem echten Kind, ja, nach unser beider Glauben. War das sein Sohn?
Also nicht leiblich, ja. Aber das ist schon spannend. Nämlich die Rabbiner hatten früher Jünger, so wie Jesus auch. Aber wenn sie jetzt besonders wertschätzend einen ihrer Jünger hervorgehoben haben. Sie sagten, oh, der folgt mir mit Herz und Hand nach, der lehrt das Evangelium recht oder vertritt die Lehre recht, dann haben sie auch schon mal von ihrem Kind gesprochen. Also besonders geschätzter Jünger, kann man auch so sagen, oder Mitarbeiter.
Ja, und wir haben ganz viele Bilder auch von Paulus, wo er das nochmal ausführt und auch davon spricht, dass er Menschen zum Glauben geführt hat und dass sie dadurch ja neugeboren sind. Und er bezeichnet auch manchmal Gemeinden, die er gegründet hat, die spricht er auch an als seine Kinder. Und das ist jetzt nicht, ich glaube, er will sie nicht überrollen mit diesem Anspruch, den er hat, ihr müsst mir so gehorsam sein oder so nahe stehen oder mich so lieb haben, sondern er drückt damit auch seine Verbindlichkeit und die Verantwortung aus, die er empfindet. Und das, finde ich, ist, glaube ich, etwas, wo wir auch für uns was mitnehmen können, auch im Dienst in der Gemeinde, dass wir erkennen, dass wir einander nahestehen und dass wir gemeinsam auf einem Weg sind und auch eine Verantwortung füreinander übernehmen.
Ja, und dass geistliche Vater und Mutterschaft wichtig ist. Also das bezeugt ja hier der Apostel Paulus. Wir sollten auch auf eine Weise so die Hoffnung, den Anspruch an uns selber haben, dass wir wirklich fruchtbar sind in unserem Glaubensleben. Und auch Söhne und Töchter zeugen, also im Glauben, geistliche Kinder, geistliche Söhne und Töchter, das den geistlichen Aspekt wirklich gut rausgearbeitet. Und das ist so wichtig, weil ich denke, hey, beim Evangelium geht es darum, dass es ausgebreitet wird, dass viele Menschen zum Glauben kommen und dadurch errettet werden, dass das nicht bei uns bleibt, irgendwie bei uns in der Seifenblase, sondern dass es sich multipliziert, dass es nach außen geht und eine engere Gemeinschaft in der Familie als zwischen Vater und Sohn oder Mutter und Tochter, also Eltern und Kinder, gibt es nicht. Und das bringt der Apostel Paulus hier sehr gut zum Ausdruck.
Ich weiß jetzt die Stelle nicht mehr. Ich meine, es wäre 2. Korinther 14. Kann mich aber echt täuschen. Da sagt Paulus auch, dass er es bedauert, dass wir so viele Zuchtmeister haben, auch in Gemeinden so viele Zuchtmeister auftreten. Also Menschen, die dann ganz genau wissen, was du jetzt zu tun hast und wo es lang geht, aber so wenige Väter und Mütter im Glauben, dass er uns aufruft, diese Rolle lieber anzustreben und von uns in Anspruch zu nehmen.
Ja, also es gibt ja auch Erziehung, die in liebevoller Strenge geschieht, auch wirklich gut ist. Ne? Also habe ich oft schon in Familien beobachtet, wo ganz, 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 ganz viel Liebe da ist, also überproportional viel, aber es trotzdem auch gerade und klare Richtlinien gibt und man merkt irgendwie, die Kinder eifern den Eltern nach und es ist nicht irgendwie geheuchelt oder gespielt, das ist echt, weil es einfach auch einen wunderbaren Rahmen gibt, wo sich die Kinder, ja, wo die groß werden, wo die reif werden, wo die wunderbar gedeihen können. Und ja, bei dem Zuchtmeister, den du gerade angesprochen hast, da fehlt ja komplett die Liebe, da ist nur die Strenge da. Und bei Eltern, da muss ganz, ganz, ganz viel Liebe erstmal da sein. Und dann kann auch zu gebotener Zeit auch ein bisschen Strenge dabei sein. Also das gehört schon auch dann beides zusammen.
Es ist eigentlich schon fast die Hinführung auch zu dem nächsten Abschnitt. Bei mir ist der auch überschrieben in der Lutherbibel, in der Lutherübersetzung. Da heißt es von den Ältesten und Bischöfen. Hast du auch eine Überschrift in der Elberfelder?
Ja, bei mir stehen Voraussetzungen des Aufseherdienstes.
Ah ja, ja, Aufseher, Bischof. Bischof kommt ja von dem griechischen Begriff Episkopos, also der Aufseher. Jetzt werden wir mal sehen, was das mit Ältesten und Aufsehern so auf sich hat in der Gemeinde. Bis wohin soll man lesen?
Ich denke, das ist jetzt vielleicht noch, das sind auch wieder lange Sätze und Zusammenhänge. Vielleicht machen wir die ersten zwei Verse und dann nochmal drei.
Dann lese ich die ersten zwei, dann hast du wieder drei. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Ja, erstmal also diese beiden Sätze. Jetzt erfahren wir auch was über den Auftrag, den er Titus gegeben hat. Wir haben das ja vorhin schon mal so ein bisschen ins Rennen geworfen, dass er unterwegs ist, um für Paulus bestimmte Dienste in den Gemeinden Kretas zu implementieren. Deswegen ließ ich dich in Kreta. Also das ist schon mal ganz klar ein Fokus, ja, das, was immer du auch tust. Ja, es gibt viele gute Dinge zu machen, zu unternehmen in Gemeinden, aber das ist jetzt erstmal deine Priorität 1.
Ja. Ja, also das ist ein riesiger Auftrag, den der Apostel Paulus hier dem jungen Titus verantwortet, überträgt, ne? Damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringe. Also wenn man an Gemeinden denkt, auch in kleinen Hausgemeinden, ja, das waren hier viele kleine Hausgemeinden, keine Gemeinde ist perfekt. Okay, man braucht auch nicht versuchen, direkt perfekt zu sein, aber ich sag mal so, auch in jeder Gemeinde gibt es kleinere und größere Baustellen und das wissen wir auch aus unserer Gemeinde, das ist natürlich, da arbeiten wir dran, das ist eine Herausforderung, aber wenn dann der Apostel Paulus schreibt, ja, ich habe dich dagelassen, dass das, was da noch mangelte, dass du das in Ordnung bringst, dann ist das so die ganze Bandbreite und da sind eine Fülle von Aufgaben drin, also sicherlich seelsorgerliche Fragen der Lehre, Fragen auch vielleicht der Versorgung der Witwen mag es da auch gegeben haben und wie wir schon gesagt haben, die Verteidigung des Glaubens und was er dann auch sagt, was ich auch als eine riesige Aufgabe empfinde, in jeder Stadt Älteste einzusetzen. Also wir beide wissen, wie schwer es ist, leitende Mitarbeiter heranzubilden, heranzuformen und zu begleiten und dann auch in ihren Bereichen in Verantwortung zu stellen. Es wird viel auch erwartet an leitende Mitarbeiter und das schreckt oft ab. Also es wirkt oft abschreckend, oft ziehen sich auch wirklich gute Mitarbeiter, die von uns allen sehr geschätzt sind, so vor so einer großen Verantwortung und Aufgabe. Und wenn wir jetzt sehen, jetzt hier ist der junge Titus und der soll für die Hausgemeinde in jeder Stadt Älteste einsetzen. Und man weiß, manchmal gibt es ja auch Kontroversen. Manchmal wollen vielleicht ein paar mehr Leute Älteste werden. Die zu finden, die auch geeignet sind, nicht nur die sich selbst versuchen hervorzutun, das ist ein Riesending, eine riesige Aufgabe. Was meinst du dazu, Heiko?
Ja, es ist ein riesiges Kapitel. Also da hast du schon recht, gerade wenn man die Praxis auch beobachten kann in unseren Gemeinden rundherum, auch wenn ich mit Kollegen spreche, da findet man alles. Man findet aber auch ganz oft den Zustand, dass wieder Ältestenämter zur Verfügung gestellt werden, dass es Wahlen gibt. Wir sprechen vielleicht noch darüber, wie das dort geschieht und wie das heute geschieht. Heute ist es oft über Wahlen, dass die Gemeinde bestimmte Leute ausstattet. Und dann ist es ganz oft der Fall, dass sich keiner zur Verfügung stellen will oder zu wenige Leute. Und das erinnert mich auch an den Ursprung, warum es überhaupt Älteste im biblischen Sinne gibt. Meiner Meinung nach ist die Person, die dazu hingeführt hat, der Schwiegervater von Mose, der Mose gesagt hat, du machst hier alles alleine. Ja, das gibt es ja auch, manchmal kann man das beobachten. Ja, jemand muss alles tragen. Er sagt, Jitro, das ist nicht gut. Ja, mach das anders. Und die werden dann auch später im vierten Buch Mose werden die Älteste genannt. Und das sind eigentlich diejenigen, die Verantwortung übernehmen und dadurch die Verantwortung geteilt wird. Und ich glaube, es hat so viele Vorteile, gerade in auch einer heute existierenden Gemeinde, die Verantwortung auf viele unterschiedliche Schultern zu hieven und nicht die Leute, die sowieso immer dann angesprochen werden und behäuft werden, die sich zur Verfügung stellen, dann auch zu überfordern.
Ja, ich meine, als Leiter nimmt man einen sehr verantwortungsvollen Dienst wahr, oft mit sehr viel Arbeit. Und du sagst, wenn man das auf viele Schultern verteilen kann, dann wird die Bürde etwas leichter und das ist ganz wichtig. Das fand ich echt schön, dass du das jetzt nochmal rausgearbeitet hast mit Jethro und Mose, weil der ja auch fürs ganze Volk zwischenzeitlich verantwortlich war und unter der Last fast zusammengebrochen ist. Und da sehe ich auch uns als Pastoren, ja, dass wir nicht meinen, wir müssten die ganze Bürde alleine tragen. Wir haben eine große Gemeindeleitung. Wir wollen auch immer schauen, dass wir Bereichsleiter, führende, leitende Mitarbeiter irgendwie so in Position bringen, so in Verantwortung bringen, dass sie sich wunderbar entfalten können. Und ja, die werden in manchen Bereichen auch stärker sein als wir mit ihren Begabungen. Und nach denen sollten wir schauen, weil wir haben so eine große Gabenfülle auch in der Gemeinde. Und das wäre eine Verarmung, wenn da nur ein paar wenige Leute, sag ich mal in Anführungsstrichen, so hierarchisch an der Spitze stehen und die alles machen. Ja, das ist ein falsches Bild von Gemeinde.
Das hält auch nicht lange vor. Meistens ist es ja so, dass dann die sehr viel beschäftigten Personen auch schnell ausbrennen und sich dann gar nicht mehr einsetzen. Viele haben dann der Gemeinde den Rücken zugekehrt oder sind in der Versenkung verschwunden, weil sie einfach dann irgendwann die Nase voll hatten die Kraft nicht mehr dazu und haben sich gefragt, warum muss ich das alles machen? Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass manche Leute tatsächlich in dieser Rolle aufblühen, aber dass es der Gemeinde nicht gut tut. Damit verstellen sie eigentlich allen denjenigen den Weg, die sich entfalten könnten, denen man auch Verantwortung zutrauen könnten. Und oftmals ist dann auch dem Machtmissbrauch innerhalb einer Gemeinde Tür und Tor geöffnet. Und genau das soll eben nicht passieren. Darum gibt es hier bestimmte, sage ich mal, Vorbedingungen, die auch Paulus nennt, die die Gemeinde schützen sollen, aber natürlich auch diejenigen, die die Ämter übernehmen. Denn manchmal ist es ja so, Menschen sind vielleicht noch nicht reif. Aber das heißt nicht, dass sie später diese Reife haben. Und es wäre schade, wenn man sie vorher verheizt und sie vielleicht an einer Position sind oder schon sind, an der sie noch nicht sein sollten und dann Schaden nehmen.
Ja, jetzt kommen die Voraussetzungen für das Ältestenamt und da geht es jetzt nicht um Ausbildung oder keine Ahnung, wie weit man irgendwie auf der Karriereleiter schon aufgestiegen ist, sondern es geht auch um moralisch-ethische Reife, ja, Reife auch im Sinne von Frucht des Geistes, da die Reife, die schon durch den Heiligen Geist ausgebildet ist und hier fängt der Apostel Paulus an mit, wenn jemand untadelig ist, Heiko, was meinst du, was verstehst du unter dem Wort untadelig? Wann ist jemand untadelig?
Ja, das ist schwierig, ein schwieriger Begriff, weil man den heute kaum noch verwendet, aber da steckt ja schon einiges drin. Also ohne Tadel. Jetzt kann man sagen, oh, heißt das, dass jemand keine Fehler haben darf? Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Ich finde das in der gesamten Schrift nicht, dass Gott nur etwas mit den Fehlerlosen anfangen kann, abgesehen davon, dass es die nicht gibt. Ja. Ich glaube, was hier viel mehr damit gemeint ist, ist, dass es nicht ein Mensch sein sollte, der mit bestimmten Fehlstellungen in seinem Leben lebt, indem er einfach sagt, ja, jeder hat doch irgendwo eine Baustelle oder jeder hat doch irgendwo Probleme oder Fehler, was ja durchaus richtig ist, aber was zu erkennen gibt, dass jemand gar nicht da weiterkommen will, sondern sich rechtfertigt und das, was ungerade ist in seinem Leben, einfach übersehen möchte. Mhm. Also untadelig ist für mich deshalb auch das Erste, was hier genannt wird, in dem Sinne, dass ein Mensch sich seiner Nöte und seiner Baustellen bewusst sein sollte, aber in der Hoffnung, dass Gott ihm hilft, daran zu arbeiten und zu wachsen.
Mhm. Ja, genau, und sich nicht damit arrangiert und sagt, das ist halt so bei mir und so, das kann man nicht ändern, sondern Gott und der Heilige Geist, die können alles ändern, ja, man muss bereit sein dafür. Und ich glaube, das ist auch, dass man sagen kann, untadelig heißt so, auch frei von öffentlichen Skandalen, oder es gibt gegen die Person jetzt keine Anklage zu erheben. Also irgendwie auch, was wirklich offensichtlich ist. Klar, wir sind alle nicht fehlerlos. Alle fallen wir auch mal. Alle haben auch mal einen schlechten Gedanken oder ein unkluges Wort. Aber wir sollen bestrebt sein, unseren Herrn Jesus nachzufolgen und Dinge, die ja uns praktisch von Jesus ferngehalten haben oder wo wir vom Weg her abgewichen sind, wieder in Ordnung zu bringen.
Ja, ich denke da an manche Sekten oder religiösen Gruppen, deren Religionsführer oder auch Religionsbegründer dann vielleicht ein vorbestrafter Betrüger war und dann auch starke Hypothesen aufgestellt hat, die keiner nachprüfen konnte, aber man hat ihm dann geglaubt als einzigem Zeugen. Ich finde das ziemlich verhängnisvoll. Ja? Ich will mich jetzt da nicht zu tief reinhängen und ich will da auch keine Gefühle verletzen von Menschen, die vielleicht einer anderen Religiosität nachgehen. Aber ich bin überzeugt von Jesus Christus und der ist ja par excellence das Vorbild in Untadeligkeit. Also der hat nun wirklich sein ganzes Leben transparent gelebt, unter so vielen Augen, die ihn beobachtet haben, seine Worte geprüft haben, auch an seinem Leben gemessen haben. So viele Zeugen, die berichtet haben, wir haben 4 Evangelien voll. Ja. Mhm. Und der hatte nichts zu verbergen. Und ich glaube, das tut auch dem Evangelium gut, wenn wir das heute genauso machen, wenn wir transparent sind, wenn wir nicht in dem Ruf stehen, wir würden da Dinge mauscheln oder verheimlichen, sondern wenn wir die Türe weit geöffnet haben und sagen, ja, man kann uns überprüfen, wir haben da keine Leichen im Keller.
Ja, das stimmt. Die nächste Voraussetzung ist Mann einer Frau. Das ist auch eine spannende Voraussetzung. Heiko, ich denke, da gibt es ein paar Interpretationsmöglichkeiten. Welche hältst du denn für die wahrscheinlichste oder für die wahrscheinlichsten?
Ja, also du sprichst es ja an. Es gibt verschiedene Wege, diesen Satz aufzufassen. Es ist immer die Frage, wie man das betont. Ja? Mann einer einzigen Frau betonen manche. Damit sagen sie, ja, dann ist ja ganz klar, auch in dieses Amt sollte nur ein Mann hinein. Manche sagen dann, Mann einer einzigen Frau. Und das betont dann auch eher die Situation, die wir zu dieser Zeit, in der der Brief an Titus verfasst worden ist, auch antreffen, gerade auch in diesen Landstrichen. Wir müssen wissen, dass die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, mit der Monogamie, ich denke, das ist zumindest bei uns etwas Gewohntes, auch wenn es hier und da aufgeweicht wird. Aber das ist nicht das typische Bild auch des der Antike. In Griechenland war das durchaus so, in Kreta, dass es genug Menschen gab, die gesagt haben, also Polygamie ist jetzt nicht für mich. Und wenn die dann natürlich in der Gemeinde waren, dann war das die Frage, was ist die richtige Lebensweise? Und hier wird es betont, ja, du sollst jetzt nicht, wie es in manchen Kulturen üblich ist, mehrere Frauen haben, sondern du solltest eine Frau haben. Also mit, ich denke, es ist hier die Betonung auch der Monogamie.
Ja, also ich meine, auch jüdische Gelehrte konnten sich ja ohne Probleme auf die Erzväter beziehen, ne? wir denken an Abraham, er hatte zwei Frauen, auch wenn die eine eigentlich eine Magd war. Dann denken wir an Jakob, er hatte zwei Frauen und er hatte zwei Mägde, aber die auch wie Frauen behandelt hat auf eine Weise. Und ja, also so die Polygamie praktisch so von der Geschichte der Patriarchen herauszufolgern oder zu sagen, ja, das ist eine Weise, wie man leben könnte, wäre auf eine Weise möglich. Aber wenn wir uns ja die Geschichte der Polygamie auch durch die Bibel hin ansehen, es gibt nicht ein einziges Beispiel, wo das als ein gesegnetes Modell dargestellt wird, wo mal sich die Frauen untereinander verstanden hatten, wo es keinen Streit, keine Zankerei gab. Es war immer irgendwie ein großes Problem und auch oft ein Problem zwischen den jeweiligen Kindern. Es hat das Familienleben sehr erschwert und es ist uns ja auch von der Schöpfung schon empfohlen, dass ein Mann und eine Frau sollen ein Fleisch werden und da steht nicht ein Mann und zwei oder drei Frauen. Ja, also der göttliche Plan, das, was besonders gesegnet ist, ist die heterosexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau.
Ja, das ist sogar interessant, nicht nur im Hinblick auf altertümliche Kulturen und dem Aufziehen von der Ein-Ehe, sondern ich glaube, auch heute ist das nochmal ein Thema. Wir haben auch manchmal die Frage, wie gehen wir denn damit um, dass Menschen zu uns kommen aus anderen Hintergründen und dann vielleicht ihre Zweitfrau mitbringen. Ich weiß nicht, wie wir darauf eingehen können, aber ich bin mir sicher, wir tun nicht gut daran, das aufzuweichen, auch in unserem Land, in unserer Kultur, dass wir sagen, das wäre beliebig. Und auch bei den Mormonen sieht man das, die begründen das auch religiös, dass sie mehrere Frauen haben können. Ich glaube nicht, dass es zu etwas Gutem führt. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich gut ist, auch für die Frauen. Ja, denn es wird nie gesagt in diesen polygamistischen Kulturen, also soweit mir bekannt ist gegenwärtig, dass man sagt, eine Frau kann mehrere Männer haben. Ja, sondern es ist ja meistens andersrum. Und es ist eigentlich auch ein Verhältnis von einer patriarchalischen Ansicht. Und ich finde, dass es die Frau degradiert. Und das ist der Schöpfung entgegengesetzt, wo es wirklich heißt, ein Mann, und es war nicht gut, dass der Mensch allein ist, und deshalb ist ihm ein Gegenüber gegeben worden, und die beiden haben eine so innige Gemeinschaft unter dem Segen Gottes, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendeine Aufweichung hilfreich wäre.
Ja, und wo wir dabei sind, ne, eine heterosexuelle Ehe und ein Mann und eine Frau, dann kommen wir hier auch gleich noch auf den Treueaspekt zu sprechen, weil wenn ein Mann nur eine Frau hat und sein Herz gehört nur ihr und er liebt sie und das auf eine wahrhaftige Art und Weise, dann hat er keine Geliebte, dann hat er keine Affäre, dann ist er nicht untreu. Dann ist er für seine Frau, für seine Ehefrau da. Und ich glaube, das ist hier auch gemeint, sozusagen, dass ein Ältester auch seiner Frau treu zu sein hat. Dass ein Ältester nicht irgendwie noch was nebenbei laufen haben kann. Ja, das ist auch nicht vorbildlich. Und ich meine, Jesus hat uns als Vorbild gezeigt, wie wir als Christen leben sollen. Wir dürfen ihm nachfolgen als Christen. Und Treue ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich denke, gerade die Ältesten, die praktisch in der Gemeinde vorstehen, die sollten das nochmal in besonderem Maße tun, weil da orientiert sich auch die gesamte Gemeinde dran. Ja, wie gehen denn unsere Ältesten damit um? Wenn die Ältesten dann anders Bild abgeben, dann ist es herausfordernd für die Gemeindemitglieder, sich da zu orientieren. Ja,
das traut man sich heute schon gar nicht mehr zu sagen, was in der Bibel steht, aber ich glaube, dass es seinen Sinn macht und dass es auch gut tut, lieber da nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen und nicht zu sagen, das sind nur alte Worte, dann können wir auch die Gemeinde gesamt einpacken. Ja, dann stehen wir insgesamt nicht mehr auf einem biblischen Fundament. Ich glaube, dass es hier auch entscheidend ist, was du gesagt hast. Es geht auch um Treue. Ein Mensch soll sich in seiner Treue erweisen. Und wenn du nicht mal treu bist in dieser in dieser dir anvertrauten kleinsten Zelle des Lebens, in dieser kleinsten Gemeinschaft, in dieser engsten Gemeinschaft, diese Gemeinschaft, wie du zu deinem Ehepartner hast, innerhalb deines Familienbundes, wirst du draußen gar nicht mehr haben. Da kannst du den Leuten viel einfacher aus dem Weg gehen. Ja. Und wenn du es da nicht schaffst, auch treu zu sein, dann musst du dich auch selber als Mensch hinterfragen. Ich habe die Erfahrung gemacht und es ist diese Augenblicke der Anfechtung, der Versuchung, die machen auch nicht Halt vor Christen. Und ich habe auch Missionare kennengelernt, die ich sehr schätze, wo es mir von Herzen wehgetan hat. So, da ist so manche Ehe auch zerbrochen. Und, und viele leben vielleicht sogar mit einer Lüge. Ich kann das nicht verstehen. Also da würde ich eher sagen, nee, sag, solange es Tag ist, einfach Nein zu der Anfechtung, weil den Preis, den du am Ende dafür bezahlst, ist viel zu hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, wenn er sieht, dass seine Ehe, dass seine Familie daran zugrunde gehen kann, an dieser Fehlentscheidung, die er in diesem Moment treffen könnte, dass er dann wirklich bereit wäre, das einzutauschen gegen Augenblicke der Gedankenlosigkeit oder des irdischen Glücks. Ja. Und es ist auch kein echtes Glück. Das ist fatal, was sich Menschen manchmal vormachen mit ihren Affären und ihrem Fremdgehen.
Ja, das ist maximal eine Illusion.
Ja, und ich finde auch, dass man in Gemeinden das durchaus oftmals auch dann in der Seelsorge hat. Auch, ja, wenn Lügen werden aufgedeckt. Also ich finde, es ist ganz wichtig, diese Ehrlichkeit, diese Treue zu lernen. Die wird einem nicht in die Wiege gelegt. Manche denken, sobald sie dann vor dem Pastor dann bei ihrer Eheschließung Ja sagen oder auch vom Standesamt, dann werden sie plötzlich treu. Aber Treue ist nicht etwas, was mit dem Status verliehen wird, sondern es ist etwas, was man lernt. Und man lernt das schon auch in der Freundschaft, in der Beziehung, schon vor der Ehe. Man lernt es auch in der Verlobung, wenn man sich prüft, wenn man dann auch mit bestimmten Dingen zurückhaltend ist. Ja? Das ist auch schon Treue. Ich weiß, das ist heute in manchen Ohren total fremd. Auch in vielen Gemeinden, dass man heute dafür wirbt, Mensch, warte doch, bevor du auch mit jemandem deine Intimität teilst. Ja, warte doch, bis man wirklich in diesem sicheren Bereich ist der Ehe. Aber das ist etwas, was, wenn man es lebt, wenn man das erfährt, als etwas kennenlernt, was auch so einen bewahrenden Charakter hat, wo man dann auch merkt, ich habe da nicht einen Teil von mir hier gelassen, einen Teil von mir dort gelassen und das ist jetzt auch gar nichts Besonderes, was ich mit meiner Ehepartnerin oder mit meinem Ehepartner jetzt teile, sondern wo man wirklich weiß, da habe ich schon Treue bewiesen. Ich war meiner Frau schon treu, auch in den Beziehungen, die ich vielleicht vorher hatte. Egal, wie ernsthaft die schon waren, aber sie waren immer noch unter der Prüfung. Ich war noch nicht verheiratet, ja, sondern dann bin ich verheiratet und dann weiß ich, ja, diese Person, der kann ich mich ganz öffnen.
Ja, danke dir für die praktischen Aspekte, Heiko, sehr gut. Wir haben hier noch eine Voraussetzung. Da heißt es nämlich, gläubige Kinder hat. Bei mir in der Übersetzung, es gibt noch eine andere Auslegungsmöglichkeit, da heißt es dann, treue Kinder hat. Das ist eine sehr herausfordernde Stelle, also das mal gleich vorweg. Was könnte damit gemeint sein?
Also erstmal muss man sagen, diese drei Aspekte, die hier angeführt werden, die sind alle ziemlich krass, weil Paulus steigt damit ein, was man als absolutes Privatleben empfinden könnte. Ja?
Ja.
Also jemand, der Gemeinde nicht kennt und kommt und sagt, ja, sag doch mal, Ältesten, was machen denn so, was sind denn die Voraussetzungen, dass jemand Ältester wird? Da würde man sagen, ja, muss Gemeindeglied sein, muss vielleicht so einen gewissen Erfahrungshorizont mitbringen.
So und so viele Jahre schon der Gemeinde sein.
Ja, und ein Amt ausgeführt haben, vielleicht ein Leitungsamt in der Gemeinde schon mal gehabt. Stattdessen setzt Paulus hier wo an? Am Charakter. Und er nimmt hier auch Dinge aus den persönlichsten Bereichen. Wir haben ja gerade über Ehe gesprochen, über Beziehung und hier auch Beziehung zu den Kindern.
Ja.
Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, sondern an anderer Stelle heißt es ja auch, dass es ganz toll ist, wenn jemand ein wichtiges Amt in der Gemeinde anstrebt, aber er soll zuerst seiner Familie gut vorstehen.
Ja.
Und deshalb glaube ich, dass hier das so betont wird, egal ob wir jetzt es übersetzen, die Kinder sollen gläubig sein oder sie sollen sich gut einfügen und gehorsam sein. Ich glaube, egal wie wir es übersetzen, eines ist klar, es geht hier um die Verantwortung, die jemand annimmt und sich nicht ihr entzieht, erstmal in der Familie.
Ja, doch, das kann ich nachvollziehen. Das finde ich sehr naheliegend. Und mein Glaube, griechisch heißt Pistis, das ist ganz eng dran. Also man sagt, da gibt es bei diesem Wort eine Bedeutungsbreite, auch mit Treue und Gehorsamkeit. Also Treue, Gehorsamkeit hängen ganz eng zusammen. Und ja, wenn Kinder, also sollte ein Ältester sein praktisch, wo die Kinder ein Treueverhältnis haben zu den Kindern, also wo die Ältesten ein Treueverhältnis haben zu den Kindern, wo praktisch eine enge Gemeinschaft ist, wo die Kinder auf eine Weise auch den Eltern folgen. Und ja, genau, man könnte den geistlichen Aspekt durchaus mit reinnehmen, wo man sagt, ja, Ältester sein heißt ja, man steht einer Gemeinde vor, man versucht auch die Gemeindebesucher ja, und auch all die, die sozusagen im Umfeld der Gemeinde leben, mit Jesus Christus bekannt zu machen und dafür zu werben, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Ja, wir können nicht Herzen verändern, wir können keine Bekehrung erwirken, aber wir können schon in der Vollmacht des Heiligen Geistes das Evangelium verkündigen, weitergeben. Und da sollte man bei der eigenen Familie anfangen. Und ich denke, das ist auf eine Weise der Start. Und wer sich da bewährt hat, der kommt dann insbesondere fürs Ältestenamt in Frage. Weil, ja, wie du schon sagtest, das ist die kleinste, privateste Zelle, so das, was uns am nächsten liegt. Und das andere ist noch herausfordernder. Das ist noch im größeren Rahmen.
Ja, ich glaube auch, dass es ein Augenöffner ist. Ne? Also ja. wenn man sich vorstellt, es gibt bestimmte Personen, die von sich sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, dieses Amt auszufüllen, dass man dann sagt, und dann prüfe dich auch an diesen Punkten. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, dass diese Punkte nicht nur zur Selbstprüfung gegeben worden sind, sondern auch damit es Folgen hat. Also wenn ich merke, da ist etwas in meinem Leben eben noch nicht erfüllt, ja, ich ertappe mich dabei und sage, naja, ich habe eigentlich heimlich eine Geliebte, dass ich dann sage, von mir aus schon sage, ja, ich will das mal prüfen, wie weit stehe ich eigentlich im Glauben, was bedeutet denn Glaube für mich auch praktisch in meinem täglichen Dasein. Und dann glaube ich, dann ist auch Buße möglich, wenn jemand sagt, ja, aber ich merke, Gott will mich in der Gemeinde einsetzen, er will mich gebrauchen und ich möchte auch Verantwortung übernehmen, dann zu sagen, dann muss ich an diesen Stellen lernen, dann muss ich Buße tun und mein Leben verändern lassen. Und ich glaube auch in Bezug auf die eigenen Kinder ist es ganz wichtig, dass ich vielleicht von außen, gerade durch Gott, ja, den gesetzten Impuls bekomme, überprüfe dein Verhältnis, überprüfe auch dein Verhältnis zu deiner Frau, überprüfe das Verhältnis, also insgesamt zu all den Beziehungen in deiner Familie, um herauszufinden, wo tut es Not, dass du umkehrst, dass du Buße tust und ab heute vielleicht auch anders bist. Denn du hast ja gesagt, ne, bewähren in der eigenen Familie, man kann aber auch das Gegenteil sich mal überlegen, man kann ja nicht nur andere Leute fördern, auch in seiner Familie, dass sie im Glauben wachsen, man kann ihnen auch ganz schön im Weg stehen.
Ja,
ich habe das, durchaus auch an mir selbst gesehen. Ja, meine Kinder beobachten mich ja nochmal viel intensiver als irgendjemand Außenstehendes. Ja. Ja, und was sehen sie an mir? Und sie sehen ja auch, dass ich vom Glauben spreche, aber sie sehen ja auch, wie ich danach handle oder wie ich im Alltag damit umgehe, auch mit ihnen umgehe, auch vielleicht, wenn ich gestresst bin. Ja? Und da dann zu sagen, okay, das ist die größte Herausforderung und die muss zuerst gerichtet sein. Was würdest du denn sagen, was ist denn, wenn jemand sagt, hier, meine Kinder sind jetzt schon groß und ich habe das ja gar nicht mehr in der Hand, ja, ob sie zum Glauben hingeführt werden. Ich kann auch gar nicht mehr so das große Vorbild sein. Die leben gar nicht mehr in meinem Haushalt, die gehen ihre eigenen Wege, vielleicht belächeln sie das sogar. Und dann sagen die sich vielleicht, ja, ich habe das nicht geschafft, deshalb eigne ich mich nicht für dieses Amt. Was denkst du dazu?
Ja, also ich habe tatsächlich so einen Fall erlebt, ganz hautnah. Also ich war sehr eng mit dem Vater wie auch mit dem Sohn befreundet und eigentlich war es eine Bilderbuchfamilie. Vater, Mutter, Sohn, alle im Glauben, fest im Glauben, auch sehr aktiv in der Gemeinde und der Vater ist auch Ältester geworden der Gemeinde und der Sohn war eigentlich so der Musterjunge, kann man wirklich sagen. Also da gab es eigentlich überhaupt, wenn man sagen, der war untadelig. So wie man das jetzt hier auch in dem Text hat, das war wirklich über viele Jahre hindurch, war ein absolutes Vorbild für viele von uns, auch für mich. Aber dann so mit Mitte, Ende 20 hat er irgendeine Krise durchgemacht und er ist direkt wirklich abgebrochen. Er hat wirklich auch abgebrochen mit Gott, er ist wirklich weggebrochen. Er hat sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, ganz bewusst. Nicht mehr den Weg zu folgen, den er kannte, den er geschätzt hat, ja, den er auch lieb gewonnen hatte bis dato. Und ja, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber ist auf relativ verrückte Wege gekommen, ja. Und er hatte viele Freunde, wir sind ihm auch nach und wir haben ihn versucht, irgendwie ja in unseren Reihen noch zu halten. Und doch, wir wollten die Freundschaften behalten. Wir wollten ihm auch irgendwie auch Orientierung geben in dieser schwierigen Zeit in seinem Leben. Aber er wollte den Kurs nicht korrigieren. Und dann kam die Anfrage an seinen Vater, oder vielmehr das kam vom Vater. Der Vater, der fragte sich dann wohl auch auf Grundlage des Titusbriefes, ob er weiterhin Ältester sein könnte, weil jetzt sein Sohn so weggebrochen ist, so weggebrochen im Glauben. Und da weiß ich, dass er dann Telefonate mit dem Regionalleiter geführt hat und da war dann die Argumentation, ja, dein Sohn ist schon Mitte, Ende 20, also wirklich, wie du schon sagst, er steht nicht mehr unter deiner Verantwortung, er wohnt nicht mehr in deiner Wohnung. Als das noch der Fall war, dann ging der auch einen ganz anderen Weg, aber jetzt ist er für sich selbst verantwortlich und da hat man sich dann darauf geeinigt, dass er doch das Ältestenamt behält, obwohl er es zur Verfügung gestellt hatte, obwohl er zurückgetreten wäre. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das eine gute Lösung. Also, weil ich muss sagen, da hat in meinen Augen der Vater und die Mutter wirklich über viele Jahre in ihrer Familie sehr gut vorgestanden und wenn dann irgendwie Mitte, Ende 20 ein Sohn, eine Tochter ganz anders entscheidet, irgendwann sind die auch komplett in meinen Augen eigenverantwortlich und da sollte man die Eltern dann dafür nicht mehr haftbar machen, also so sehe ich das.
Also es fängt ja schon sehr früh an, auch in der Pubertät, ja, sind nicht alle Kinder gleich und manche schlagen da auch ein neues Kapitel auf, das im Gegensatz zu dem steht, was sie vielleicht auch in der Kindheit mitbekommen haben. Ich glaube, dass man nicht dafür gerade stehen kann, für andere, wie sie im Glauben sich bewegen, bewähren, wachsen. Aber man muss sich schon ganz ehrlich überprüfen. Und ich will da keine Mutter und keinen Vater rauslassen, auch mich selber nicht. Man muss sich täglich überprüfen, wo fördere ich meine Kinder am Glauben und wo bin ich ihnen ein Hindernis. Und das darf man nicht dann einmal im Leben gemacht haben, wenn man merkt, die Kinder gehen einen ganz anderen Weg, sondern das sollte man wirklich früh machen. Es ist manchmal eine Last, die Kinder dazu zu bewegen, sich mit bestimmten Inhalten zu beschäftigen. Ja, es ist für einen selber eine Last, dann über Gott zu sprechen, über seinen eigenen Glauben zu sprechen oder seine Familie mit hineinzunehmen ins Gebet und so weiter. Aber es ist eine lohnende Last. Es ist etwas, was sich rentiert. Es ist wie in allen Dingen. Der einfache Weg führt nicht unbedingt zu dem Ziel, das wir erreichen wollen. Aber wenn wir ein Ziel erreichen wollen, wenn wir unsere Kinder, wenn wir unsere Familie so aufstellen wollen, dass Gott einfach spürbar mit dabei ist, dann kostet uns das was. Alles Gute, alle guten Ziele, die dürfen uns etwas kosten. Und deshalb ist da auch all unserem fleischlichen Wandel von uns einen Riegel vorzuschieben. Da müssen wir uns auch fragen, ja, wenn ich zu Hause bin, lieber vorm Fernseher hocke, ja, oder vorm Computer. Ich kenne erwachsene Männer über 40, die kommen dann nach Hause und hocken vorm Computer in ihrem zweiten Leben, statt sich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen, statt über den Glauben nachzudenken. Wenn mein Kind mich nie sieht, wie ich die Bibel lese, wenn mein Kind nie dabei ist, wie ich immer auf den Knien bin und zu Gott bete, dann möchte ich aber auch nicht in 10, 15, in 20 Jahren sagen, ich habe alles getan, ich kann ja nichts dafür. Also natürlich, ich kann nicht garantieren, dass meine Kinder zum Glauben kommen. Sie müssen das selber für sich entscheiden. Ich kann es ihnen auch echt schwer machen. Und das wäre nicht in Ordnung. Es ist jetzt ein hartes Wort, da werden manche Eltern zusammenzucken und Ich bitte, das so zu verstehen, wie ich das gemeint habe. Ich möchte niemanden dafür schuldig machen, dass die Kinder nicht im Glauben sind. Das können wir nicht bewerkstelligen. Aber wir können es ihnen auch unnötig schwer machen, aufgrund unserer Bequemlichkeit, aufgrund unserer Unachtsamkeit oder auch aufgrund unseres losen Glaubens.
Ja, hast du gut ausgeführt. Ich würde auch sagen, wir können es ihnen auch bewusst leicht machen, indem wir wirklich tagtäglich für unsere Kinder beten, indem wir sie auch mit reinnehmen in das, was uns im Glauben beschäftigt, uns Zeit nehmen, ihnen vielleicht manche schwierige Bibelstellen auszulegen, auch zu erklären, was uns im Glauben so fasziniert, was wir mit Gott erlebt haben und was uns auch trägt in schwierigen Zeiten, ihnen Bibelverse in die Hand geben, die ihnen in stürmischen Zeiten helfen. Und da hast du es recht gesagt, das kostet Opfer, das kostet Zeit, immer und immer wieder. Das kann man nicht sagen, das hat man einmal gemacht und dann abgehandelt und dann ist gut, dann war es das gewesen. Da will ich nochmal Bezug nehmen auf mein Beispiel mit diesem jungen Mann und dem Ältesten, dem Vater. Selbst als der jetzt Mitte, Ende 20 war und sich für einen anderen Weg entschieden hat, und das fand ich wirklich sehr beispielhaft, sehr vorbildlich, hat sich der Vater nochmal besonders viel Zeit genommen für seinen Jungen. Die sind auch nochmal gemeinsam in Urlaub nach Ägypten gefahren und er hat wirklich, obwohl er jetzt eigentlich schon ganz allein unterwegs war, sich nochmal besonders viel Zeit genommen, um ja den Sohn da noch wieder zu gewinnen, auch für den Glauben und für die Nachfolge Jesus Christus. Und er hat nicht gesagt, naja, jetzt ist er volljährig, jetzt ist das seine Verantwortung, jetzt kümmert es mich nicht mehr, sondern der Vater Riesenherz für seinen Sohn und der ist da die Extrameilen gegangen. Bisher ist der Sohn noch nicht umgekehrt, aber es kann noch passieren, der kann sich auch noch zurückerinnern. Der Vater und die Mutter, die sind sicherlich noch im Gebet und viele Freunde. Und ich glaube, da sollten wir im Gebet auch so beharrlich dranbleiben. Und ja, es ist, wie du sagst, eine doch sehr hohe Voraussetzung. Es ist sehr kernig, was hier steht in Titus 1. Aber das Ältestenamt ist eben auch sehr exponiert. Man erlebt oft Anfechtungen, auch Attacken des Feindes, auch manchmal ja, Attacken von der Gesellschaft drumherum, manchmal sogar aus den eigenen Reihen ist man manchmal überrascht, kann auch passieren. Und das ist wichtig, dass man einen guten und festen Stand hat. Und dafür müssen die Dinge ja, in einer guten Ordnung sein, eine Ordnung, die Gott segnet und die Gott führt. Jetzt ist es so, jetzt haben wir schon so lange geredet über 6 Verse, haben die ausgeführt. Würde jetzt hier noch weitergehen mit 3 weiteren Versen, aber ich würde vorschlagen, dass wir das aufs nächste Mal verlegen. Wir sind mittendrin. Das ist manchmal bei so ganz spannenden Mehrteilern so, dass es, wenn es am spannendsten ist, dass man da einen Cut hat, dass man da einen Break hat und dann ja, beim nächsten Mal wieder weitermacht, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und da freue ich mich sehr auf ja, unsere nächste Titusstunde. Bin schon sehr gespannt drauf.
Genau, bis dahin wird ein bisschen Zeit vergehen. Wir haben in der kommenden Woche erstmal keine Bibelstunde, werden dann aber versuchen, nahtlos anzuknüpfen und dann die Bibelstunde auch online wieder anzubieten. Wir machen dann auch tatsächlich an dieser Stelle direkt weiter. Es ist spannend, habt ihr vielleicht auch so empfohlen oder mitgenommen, wir auf jeden Fall hier vor Ort. Wir haben gemerkt, dass es doch so viel Sprengstoff auch beinhaltet und so viele unterschiedliche Aspekte. Wir hoffen, wir haben da niemanden überfordert mit oder sind irgendjemanden mit Gewalt auf die Füße getreten. Das liegt nicht in unserer Absicht. Nein. Wir wünschen euch in dieser Zeit auf jeden Fall, euch und euren Familien, weil es auch ein bisschen um Familien hier ging, möchte ich die hier einfach nur mit hineinnehmen, eine ganz fröhliche und besinnliche und schöne Zeit mit Gott, in dem Bewusstsein, dass diese Feiertage etwas sind, wo wir ihm ganz nah sein dürfen, ihm begegnen dürfen und dass wir uns dafür auch nochmal die Zeit nehmen. Das wünsche ich euch.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Heiko, obwohl es so kernig und herausfordernd war, doch haben wir doch einiges zutage fördern können mit Gottes Hilfe. Und ich möchte auch von meiner Seite allen Familien, all den Personen, die uns hier zuhören, ein frohes Weihnachtsfest wünschen, eine Zeit, wo man als Familie ja enger zusammenrückt, auch wenn es vielleicht nur in kleineren Gruppen gerade möglich ist. Aber ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke und auch in der Corona-Krise und ganz besonders zu Weihnachten. Und ich hoffe, dass ihr das alles erlebt. Und wir haben jetzt zwischen den Jahren ja eben, wie du es schon sagst, keine Online-Bibelstunde. Daher wünschen wir euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen gesegneten Start ins Jahr 2021. Und ja, ich würde einfach gern zum Abschluss nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir so von Herzen danken für unsere Gemeinde. Ich möchte dir danken, dass du ja Gemeinde generell so liebst, Herr, dass du Gemeinde erfunden hast, dass du so viel reingelegt hast in Gemeinden, Herr, dass, Herr, wir sind lebendige Steine, jedes einzelne Mitglied, jeder einzelne in der Gemeinde darf was zu deinem Reich beitragen. Jeden Einzelnen möchtest du gebrauchen. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du uns in deinem Wort auch so viel Orientierung gibst, auch bezüglich des Ältestenamtes. Ich möchte dir danken, dass das von dir alles nur gut gemeint ist und dass das segensreiche Ratschläge und Empfehlungen sind, wunderbare Wegweisungen, auch wenn sie für uns sehr herausfordernd sind und ohne die Hilfe deines Heiligen Geistes gar nicht zu schaffen sind. Aber du gibst uns Kraft, du führst uns bei der Hand. Wir dürfen uns bei dir geborgen wissen, geführt wissen. Herr, an deiner Hand gehen wir nie in die Irre, das ist wunderbar. Und Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir morgen deinen Geburtstag feiern dürfen, dass wir Weihnachten feiern dürfen im Kreis der Familie. Ich möchte wirklich bitten, Herr, dass es ein friedliches Weihnachtsfest wird, Herr, dass dein Name groß gemacht wird, dass wir ja diese Zeit in der Familie total genießen und dass wir auch da in der Weihnachtszeit als Christen ein Licht sein dürfen. Danke, Herr, dass das wieder so für die Gesellschaft ein Anstoß sein kann, sich mit deinem Evangelium, mit der guten Nachricht zu beschäftigen. Und ich möchte einfach wirklich bitten, dass du uns ein gesegnetes neues Jahr schenkst, ein gesegnetes Jahr 2021. Danke, dass du da von Anfang bis Ende mit uns gehen willst. Danke, dass du unsere Gemeinde segnen willst. Danke, dass du mit jedem Einzelnen unterwegs bist und jeden Einzelnen führen und segnen möchtest. Danke, dass dein Bestes auf uns wartet. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.